Der Pastor sieht Sonntag für Sonntag, wie, ja, es funktioniert gleich, es geht. Sieht Sonntag für Sonntag, wie in der ersten Reihe immer ein Gemeindemitglied, welches dem Alkohol ganz zugetan ist, in die erste Reihe geht, vorne dann sitzt und einschläft. Und das ärgert ihn irgendwann. Also möchte er diesem Gemeindemitglied mal eins auswischen. Wieder kommt der Betreffende in die erste Reihe, schläft ein und der Pastor sagt zur Gemeinde: Wer von euch möchte in den Himmel kommen, der stehe bitte mal auf. Alle erheben sich. Okay, könnt ihr euch wieder setzen. Und wer von euch möchte in die Hölle kommen? Wie vom Blitz getroffen steht der Eingeschlafene auf und sagt: Herr Pastor, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich sehe nur, Sie und ich, wir beide stehen hier, die anderen sitzen alle. So kann es einem gehen. Wer möchte in den Himmel kommen? Ich lese aus Matthäus 7, das gehört noch zur Bergpredigt, die Verse 12 bis 23. Vom Tun des göttlichen Willens, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein in die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt ein jeder guter Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum kann nicht gute Frucht bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Herr, Herr, das sagt Jesus. Nicht alle, die zu mir Herr Jesus sagen oder die zu ihm beten, werden in das Himmelreich kommen. Nicht alle. Das ist ein Wort, was mich immer wieder aufschreckt. Immer wieder, da kann ich noch so lange zu Jesus Herr gesagt haben, an diese Gedanken bringt, Herr, bin ich auch einer, der zu dir Herr sagt? Und wie kann ich ins Himmelreich kommen? Es scheint unabdingbar mit dem Willen unseres Vaters im Himmel zusammenzuhängen. Und gleich fällt mir das Zweite ein, eine andere Geschichte aus Matthäus. Und das ist die Geschichte von den zwei Söhnen. Und da heißt es in Matthäus 21, 28, in einem Gleichnis, was Jesus erzählt: Was meint ihr aber? Es hat ein Mann zwei Söhne. Er ging zu dem ersten und sagte: Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Und der Vater ging zum zweiten, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan, fragt er seine Zuhörer. Und sie antworteten: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch noch geglaubt hättet. Wer von den beiden Söhnen tat den Willen des Vaters. Eigentlich ganz einfach, völlig einfach. Es ist das zweite Gleichnis von zwei Söhnen. Wir kennen das andere vom verlorenen Sohn, welches uns immer wieder vor Augen führt, wie gütig und gnädig der Vater ist, der wartet und nicht nur wartet, sondern auch erwartet und vergibt, als der Sohn umkehrt. Hier aber geht es um zwei Söhne, die einen Auftrag haben. Und wenn man sieht, in welchem Umfeld dieses Gleichnis steht, kommt man vielleicht auf die Spur, wer hier gemeint ist. Es ist eines, chronologisch gesehen, der Gleichnisse, die direkt nach dem Einzug in Jerusalem dem Volk gesagt wurden. Wir lesen kurz davor, wie Jesus in Jerusalem empfangen wurde, wie die Völker riefen, Hosianna, dem Sohn Gottes, dem Sohn Davids steht hier, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Wir lesen, dass er kurz danach im Tempel die Tempelreinigung durchführte. Das ist so ein klassischer Begriff. Wenn man unter dem Begriff Tempelreinigung nachschauen würde, würde man sofort diese Geschichte lesen oder finden aus Matthäus 21 oder eben einem anderen Evangelium. Die Tempelreinigung, ganz am Rande gesagt, ist ja nicht etwas, wo Jesus zeigt, dass er auch zornig werden kann und sehr wohl gegen etwas vorgeht. Wenn man das genau liest, geht es ihm nicht darum, die Tische umzuschmeißen, Randale zu machen, was man ja im ersten Moment vielleicht denken könnte, sondern hier schmeißt er die Leute raus, die durch ihren Dienst, nein, durch ihre Geldmacherei fremden Völkern den Zugang zum Tempel verwehren. Denn sie wechselten fremde Währungen in die Tempelwährung. Dadurch musste jeder, der mit einem fremden Geld oder mit etwas kam, was nicht der Tempelwährung entsprach, sehr viel Geld bezahlen, um überhaupt die richtige Währung zu bekommen. Und vielen legten sie dann noch Gebühren auf, die so hoch waren, dass Einzelne, die von weit her kamen und dieses Geld nicht aufbringen konnten, tatsächlich nicht zum Tempelvorhof kommen konnten, um zu beten. Denn der Tempelvorhof war ja den fremden Völkern vorbehalten, damit sie dort auch beten dürfen. Das heißt, das eigentliche Anliegen von ihm war, hört auf damit, fremde Völker davon abzuhalten, zu mir zu kommen. Danach, als Jesus dann lehrt und heilt, kommt automatisch die Frage nach seiner Vollmacht, weil die Oberen, die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die finden das natürlich nicht toll, was er da tut. Weil das stimmt ja auch, was er macht. Es ist Gutes, was er tut. Es ist richtig, was er sagt. Und so fragen sie, mit welcher Vollmacht, wer hat dich denn ausgerüstet? Aber nicht, um ihn dann gewähren zu lassen, sondern eigentlich, um ihn zu stoppen. Und das durchschaut er natürlich sofort und stellt eine Gegenfrage. Kam Johannes der Täufer denn vom Himmel oder von den Menschen? Und sie merken sofort, egal welche Antwort, sie können gar nicht antworten. Sagen sie, er kam vom Himmel, dann fragt er, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen sie, er kam von den Menschen, haben sie das ganze Volk gegen sich. Und so merken sie, dass es politisch korrekt ist, vielleicht gar nichts zu sagen. Und sagen scheinheilig, wir wissen es nicht. Gut, sagt Jesus, dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich antworte. Ich finde es immer wieder bestechend, wie klar er sich positioniert. Er lässt sich gar nicht auf diesen Kram ein. Er lässt sich nicht einwickeln. Er hat auch nicht nötig, sich zu rechtfertigen. Das ist stark. Und dann kommt dieses, was meint ihr aber? Wie seht ihr das? Was haltet ihr von dieser Geschichte? Und er erzählt die Geschichte ganz simpel von diesen zwei Söhnen. Und es ist irgendwo klar, dass er natürlich, später kommt nochmal von dem bösen Weingärtner das Gleichnis, dann kommt das von der königlichen Hochzeit. Also es ist schon klar, dass er hier die Menschen meint, die oberflächlich gesehen den Willen Gottes tun wollen, aber in Wahrheit es nicht tun und auch nicht für Gott arbeiten. Das heißt, am Reich Gottes mitarbeiten. Denn was ist der Weinberg Gottes? Der Weinberg Gottes, das ist das Reich Gottes. Das ist das oder der Ort oder die Umgebung, wo Gott das Sagen hat, wo Menschen Gott reden lassen und darauf hören. Und die, die so taten, als wüssten sie alles von Gott und würden Gott gefällig leben, so fromm, so heilig, waren aber innerlich auf ganz anderes ausgerichtet. Die waren wie der Sohn, der sagt, ja, ja, klar, ich gehe in den Weinberg und tun's nicht. Und die, die vorher gesagt haben, mit Gott kann ich eigentlich nichts anfangen, das ist mir eigentlich eher lästig, das ist mir viel zu fromm, viel zu möchte ich nicht, viel zu außenbestimmt und ich möchte selber bestimmen. Das sind die anderen. Das sind die, die vorher sagen nein und dann aber bereuen sie. Und am Ende, interessant, tun sie dann den Willen des Vaters. Wie geht das? Und doch wäre es zu einfach, wenn wir jetzt hier sagen, ja, gut, das waren ja auch die Schriftgelehrten, die gemeint waren, die Heuchler, die Oberflächlichen, die Gesetzestreuen, die aber nur auf Gesetz und Recht gepocht haben, ohne es einzuhalten. Das wäre zu einfach. Denn mir geht es zumindest so, immer wieder frage ich, welcher von den beiden Söhnen bin ich? Welcher dieser beiden Söhne bin ich eigentlich? Und wenn ich ehrlich antworten soll, beide. Ich bin wie beide. An manchen Stellen bin ich der, der sagt, ja, ja, okay Gott, ich gehe in deinen Weinberg und dann schaffe ich es nicht oder will nicht, tue es nicht, habe zu viel Angst. Und an anderen Stellen schaffe ich es aber auch umzukehren, wo ich vorher gesagt habe, nein. Und komme an den Punkt, wo ich dann vielleicht einsehe, hoffentlich einsehe, es ist besser, das zu tun, was mein Vater da vorhatte. Ich bin es immer wieder. In mir steckt auch eben das Gute, das ich will und das ich nicht tue. Und das Schlechte, was ich anfange und wo Gott mich einfangen kann. Es ist immer wieder neu eine Frage der Entscheidung. Wie entscheide ich mich am Ende? Das ist immer eine Frage der Entscheidung. Und es fängt ja eigentlich bei einem Leben mit Jesus so an. Es ist immer diese Entscheidung. Will ich diesen Jesus kennenlernen? Das ist meine Entscheidung. Ich muss nicht. Will ich diesem Jesus mehr vertrauen? Das ist meine Entscheidung. Will ich ihm mein ganzes Leben anvertrauen? Das ist schon eine große Entscheidung, natürlich, das ist die ganz große Entscheidung zum Wohlsein. Und die größte Entscheidung schlechthin, wie ich finde. Alle anderen Entscheidungen kann man ruhig darunter sortieren. Muss man eigentlich, wenn man durchschaut hat, um was es hier geht, dann bleibt eigentlich nichts anderes. Und so ich diese Entscheidung mal getroffen habe, heißt das ja noch nicht, jetzt bin ich völlig fertig, jetzt bin ich schon am Ziel. Jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt kommt nämlich genau das, was spannend bleibt. Wie entscheide ich jetzt? Wem vertraue ich mit meinen Entscheidungen? Wem vertraue ich, wenn Entscheidungen anstehen? Ich meine jetzt nicht Entscheidungen, ob ich heute ein rotes oder ein grünes T-Shirt anziehe. Ob ich heute Nachmittag ein Steak bestelle oder lieber Gemüse, das ist ja Quatsch. Aber bei großen Entscheidungen, die eben mein Leben betreffen, die schon größer sind als für den heutigen Tag, länger dauern, länger andauernde Konsequenzen haben. Wem vertraue ich dann? Wem vertrauen wir? Ich denke erstmal natürlich uns selber. Wir alle haben ein mehr oder weniger großes Vertrauen in unser Urteilsvermögen. Und wie ich letztens einen interessanten Gedanken hörte, ich hatte ein aberwitziges Vertrauen in meine Entscheidungskraft, sagte jemand. Oder doch lieber dem Fachmann, dem Experten. Manchen Fragen sollte man dann doch lieber jemanden zu Rat ziehen, der davon was versteht. Oder doch besser dem Politiker. Einige schmunzeln. Ja, ich glaube, den kann ich streichen. Der hat kein hohes Ansehen. Eigentlich gemein. Das ist über einen Kamm geschert und stimmt ja so nicht. Na, dann nehmen wir vielleicht die Eltern. Die Eltern, die wissen doch Bescheid, die kennen einen doch. Oder doch lieber den Freunden. Das ist alles nicht richtig und nicht falsch, also es geht mir nicht darum. Denn, ich meine, am Ende vertrauen wir doch in Entscheidungen, die wirklich richtig wichtig sind, dem, von dem wir auch annehmen, dass er uns kennt. Oder von dem wir es auch wissen, dass er uns kennt. Dem, von dem wir wissen und annehmen, der versteht uns. Und sind wir in der Position, dass wir uns nicht verstanden wissen, dann kann da noch so ein toller Fachmann kommen, können auch die Eltern kommen. Ich selber habe das durchgemacht, dass ich das Gefühl hatte, meine Eltern verstehen mich überhaupt nicht mehr. Irgendwann später haben sie mich wieder verstanden, glaube ich. Oder wie sagt Mark Twain, welche Wandlung ist dort passiert? Genau, das ist das Berühmte. Ich vertraue doch dem, von dem ich weiß, der will mir nichts andrehen. Der will mir nicht irgendwas aufstülpen, was ich gar nicht will. Der vielleicht sogar einen Vorteil daraus hat. Plötzlich rufen alte sogenannte Freunde an und vertreten eine ganz tolle Versicherung, die man unbedingt braucht, so unter Freunden. Da sind wir schon zu Recht, glaube ich, misstrauisch. Das muss nicht alles falsch sein, das ist nicht alles deswegen schlecht, darum geht es mir nicht. Aber ich vertraue am ehesten doch dem, von dem ich weiß, dass er mir nichts andrehen oder überstülpen will, der mich nicht manipulieren will, ja, der mich noch nicht mal zum Glück zwingen will. Das ist nämlich ganz heikel. Zum Glück zwingen, das geht schon, das geht aber nicht gut. Manchmal bekommen wir schon den Eindruck, dass andere 100-mal besser wissen, was für uns richtig ist oder falsch. Und wir können ruhig davon ausgehen, dass das gut gemeint ist. Wissen aber sehr genau, gut gemeint ist deshalb noch lange nicht gut gemacht. Wir vertrauen wahrscheinlich eher dem, der weise genug ist, Dinge zu durchschauen, und von dem ich weiß, dass er nur das Beste für mich will. Am Ende einem, von dem ich glauben kann, dass er mich liebt. Nehmen wir mal an, du hättest solch einen gefunden. Dann hast du einen ziemlich besten Freund, etwas ganz Kostbares. Und ich möchte einladen, dass Jesus dein bester Freund wird. Denn in all den Punkten, so habe ich es erlebt und ich denke, das können viele bezeugen, ist Jesus genau dieser Freund. Er klopft an, er lädt ein, er zwingt uns nicht zum Glück, er lässt uns die Freiheit zu entscheiden. Oh, da ist es wieder. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil Freiheit zu entscheiden heißt aber auch manchmal die Qual der Wahl. Wir wissen alle, wie schwer Entscheidungen sein können. Warum fällt es uns immer wieder so schwer mit Entscheidungen? Entscheidungen sind manchmal ganz schön unangenehm. Ich meine jetzt nicht nur die Entscheidung, vertraue ich Jesus mehr oder weniger, sondern generell jede Entscheidung, die wir treffen. Wir treffen ganz viele Entscheidungen täglich und müssen auch Entscheidungen treffen. Und es ist gut, wenn wir gelernt haben, Entscheidungen zu treffen. Was macht es so schwer? Weil Entscheidungen natürlich nicht nur für etwas sind. Das ist ja das Wort schon, es scheidet etwas. Rechts oder links, ich kann nicht rechts und links gehen. Da würde ich mich ziemlich zerreißen. Entscheidung heißt auch immer, wenn ich mich entscheide, entscheide ich mich ja automatisch gegen was anderes. Und das macht es so schwer. Wir alle sind ja so grundsätzlich mehr oder weniger so gestrickt, dass wir gerne beides wollen. Das eine und das andere. Weil wir gerne oder ungern, so rumgesehen, nicht abgeben oder nicht gegen etwas wollen. Wir haben vielleicht, das ist bei ganz vielen ganz unterschiedlich gebaut, aber ich denke, es ist ähnlich. Wir haben alle so eine tiefe Angst, hier irgendwas zu verpassen. Und ich muss ja, wenn ich mich entscheide, immer etwas auch aufgeben. Das ist ja nun mal so. Und jetzt guckt der eine von uns mehr auf das, wofür er sich entscheidet und kann sich darauf festhalten. Der andere guckt aber mehr auf das, wogegen er sich entschieden hat oder entscheiden soll. Und dann kriegt er vielleicht Sorge oder Angst. Wir wollen uns nicht entscheiden. Es kann ja auch, das ist auch in der Entscheidung immer so ein Ding, das mitschwingt, es kann ja auch was Falsches sein, wofür wir uns entscheiden. Und dann neigt man so ein bisschen dazu, so ein paar Taktiken anzuwenden, die aber nicht unbedingt zum Besten führen. Man kann natürlich sagen, gut, ich entscheide gar nicht. Nur wenn man gar nicht entscheidet, dann hat man ja auch nichts. Ist natürlich auch eine Entscheidung, aber dann läuft alles so vor sich hin. Im Zweifelsfall ist gar nichts. Ich habe mich nicht entschieden, ja. Damit hast du dich leider entschieden. Aber du selber bist letztendlich außen vor. Du bist im Grunde genommen wie so ein Korken auf den Wellen. Was auch immer passiert, es passiert mit dir. Ich glaube nicht, dass Gott uns so gebaut hat, dass er will, dass wir uns nicht entscheiden. Im Gegenteil. Sollen wir lieber würfeln? Ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn ich würfel, das hat diesen wunderbaren Nebeneffekt, dann bin ich es ja hinterher nicht gewesen. Wenn es gut geht, wunderbar. Wenn es schlecht geht, war ich es ja nicht. War halt so. Das ist dann so ein bisschen so, dann hebe ich das Ganze aufs Schicksal. Ja, der Würfel hat halt 3 oder 1 gelungen. Ja, kann jetzt auch nichts für. Wenn alles schlecht ist, ist es nicht meine Schuld. Hat der Würfel entschieden. Wer würfelt, will eigentlich nicht entscheiden. Wenn man aufschiebt, Entscheidungen nicht trifft, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dann bringt es einen letztendlich irgendwann so in Bedrängnis, weil irgendwann muss es ja entschieden werden. Ich sag mal, wenn ich mit dem Auto an der Straße stehe, wo ich rechts oder links fahren muss, ja, dann muss ich entscheiden. Wenn ich vorher schon überlegt habe, in welche grobe Richtung ich will, habe ich vielleicht bessere Karten und kann mich dann gesünder oder besser oder richtiger entscheiden. Aber aufschieben bringt eigentlich im Gegenteil eher das, dass ich aus dem Bauch oder als Hauruck-Aktion etwas entscheide, wenn ich dann in der Entscheidung stecke und natürlich dann hoffe, dass das jetzt richtig ist. Wissen tue ich es nicht. Aber das ist wie Rot oder Schwarz bei Roulette. Das ist eigentlich keine richtige Entscheidung. Nachhaltige Entscheidungen sollten gut gewählt sein. Es wäre jetzt genau an diesem Punkt eine Idee, die ich zumindest meine, bei vielen gesehen zu haben, wo ich auch so ein bisschen unsicher bin, wie soll man das auseinanderpflücken? Ich erlebe manchmal, das ist zumindest mein Eindruck, wie wir dahin verfallen, dass wir sagen, wir überlassen jetzt einfach Gott die Entscheidung. Tut ihr das nicht oder auch mal? Ich weiß es nicht. So eine Tendenz ist manchmal da, ich lasse einfach Gott entscheiden. Das wäre doch ganz einfach. Punkt 1, der weiß doch alles, zumindest wenn ich das glaube, dass er alles weiß, wenn ich ihn erkannt habe als den, wir haben eben gesungen, ja, Herr der ganzen Schöpfung, ja, jenseits aller Galaxien. Oft fassen wir ja die Größe Gottes gar nicht so richtig. Kann unser Verstand eigentlich nur andeutungsweise, klar. Aber wenn wir das wirklich glauben, dass der alles weiß, dann ist es doch vielleicht eine kluge Entscheidung, dass ich Gott die Entscheidung überlasse. Warum es kritisch ist, Gott die Entscheidung in deinem Leben zu überlassen, will ich so ein bisschen ausführen. Und ich will auch ausführen, warum es gut ist, Gott in die Entscheidung deines Lebens mit einzubeziehen. Das ist eigentlich jetzt der Kern. Ich bin jetzt zum Kern durchgedrungen, denn das finde ich ganz spannend, wie wir da teilweise handeln. Und dazu möchte ich natürlich am besten vielleicht plakativ eine kleine Geschichte aus der Apostelgeschichte lesen. Das ist, als Paulus nach Rom überführt werden soll. Hintergrund: Paulus wurde gefangen genommen. Paulus beruft sich auf sein Recht als römischer Staatsbürger. Die ihn festnehmen wollten, durften dann nicht mehr einfach Selbstjustiz oder vor Ort Gericht halten. So musste er nach Rom gebracht werden vor den Kaiser. Und so wird er auf einem Segelschiff an der Küste entlang weitergeführt. Und sie wollen dann rüber von dem Festland nach Italien, oder wollen eben nach Italien segeln. Und da passiert dieses, dass sie in einem Hafen landen auf Kreta. Südlich von Kreta gibt es einen Hafen, der Ort heißt Guthafen, das steht in Apostelgeschichte 27 ab Vers 9. Jetzt ist es schon Herbst und eigentlich möchte der Captain noch rechtzeitig zu einem anderen Hafen, wo er überwintern kann. Und dann sagt Paulus, da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit vorüber war, zu den Männern: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auch auf Kreta gegen Südwest. Was passiert? Sie kommen in einen furchtbaren Sturm, sie werden aufs offene Mittelmeer rausgetrieben und haben viele Tage weder Sonne noch Sterne gesehen. Gewaltige Unwetter bedrängen sie von allen Seiten. Ihre Hoffnung auf Rettung ist völlig dahin. Vers 21, als man nun lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und er sprach: Fürchte nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, steht hier, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie er mir gesagt hat. Am Ende werden sie gerettet. Sie laufen dann auf Malta auf. Das ist schon sehr viel weiter weg von Kreta. Das ist eigentlich das größte Stück, was sie da machen konnten. Aber interessant finde ich, dass hier etwas in dieser Entscheidung ganz klar wird. Diese Entscheidung der Männer war nicht die Entscheidung, die Gottes Plan entsprach. Das heißt, hier wurde nicht auf Gott gehört. Hier wurde die Entscheidung auf die eigene Tüchtigkeit gesetzt. Man glaubte den Männern mehr, das schaffen wir. Waren ja erfahrene Seeleute. Paulus mit seinem Gespür dafür, was richtig oder falsch ist, war hier nicht so gefragt. Und im Grunde kann man an der Geschichte zwei Sachen ablesen. Das eine: es geht nicht immer ohne Leid ab. Die Entscheidung, die hier gefallen wurde, ist tatsächlich mit Schaden gewesen. Und das ist, was Paulus auch sagt: Man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Das heißt, vielleicht doch die Entscheidung Gott überlassen. Das Gute an dieser Geschichte ist, wir merken, Gott verfolgt seinen Plan und er kommt mit seinem Plan auch zu dem Ziel. Paulus kommt am Ende in Rom an. Er wird vor den Kaiser gestellt. Er kommt nicht einfach um. Das heißt, auch die Entscheidung, selbst wenn Paulus die hier nicht getroffen hat, sondern andere, auch falsche Entscheidungen führen nicht zwangsläufig dazu, dass Gottes Plan nicht zum Ziel kommt. Darum können wir zwei Dinge lernen. Entscheidungen können mal daneben gehen. Entscheidungen können mal falsch sein. Aber wenn wir das Ziel im Auge behalten, wenn wir die Verbindung zu Gott nicht abreißen lassen, dann kommen wir auch weiter. Dann kommen wir auch auf dem Weg zum Ziel, den Gott vorgesehen hat. Wenn sein Plan so ist, dann wird er dafür sorgen, dass der Plan gelingt. Wir müssen keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen, aus Angst heraus, sie könnte falsch sein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir Bewahrung haben, auch auf den falschen Wegen. Und doch möchte Gott, das ist ja sein Ziel auch mit uns, dass wir letztendlich mündiger werden mit unseren Entscheidungen, dass wir unsere Entscheidungen an seinen Maßstäben ausrichten. Was daran ist so kritisch, wenn ich alles von Gott erwarte? Das ist so kritisch, wie wenn ich letztendlich meine Entscheidung nicht selber treffen will. Und damit bleibe ich immer in der Angst stecken, ich könnte ja falsch entscheiden. Ich muss letztendlich mal Entscheidungen treffen, die vielleicht falsch sind, um die Angst davor zu verlieren. Es muss nicht immer so kritisch werden wie bei Paulus. Das sind ja schon etwas gewaltigere Dimensionen und so ein Schiff war verloren. Da ist schon einiges bei auf der Strecke geblieben. Aber so ein Stück weit geht es uns ja auch so. Nur haben wir keine Angst, letztendlich vorwärts zu gehen und letztendlich unsere Entscheidungen auszurichten an den Maßstäben, die Gott uns an die Hand gibt. Und hier kommen wir an den Punkt, da will er uns ja herausfordern, dass wir mündig werden. Mündig werden heißt, ich stelle mich dem, was ich dort entscheide. Mündig werden heißt, ich stelle mich auch dem, dass es vielleicht schiefgegangen ist. Ich übernehme die Verantwortung. Ich lerne daraus, dass Dinge Konsequenzen haben. Ich muss es nicht endgültig verdammen. Es ist nicht ein Spiel jetzt oder nie und alles verloren, aber es ist ein Wachstum. Und ich bin fest überzeugt, Gott will nicht für uns entscheiden, an den Stellen, wo wir selber entscheiden können. Und das sollte er auch nicht. Er hat uns ja nicht als Puppen oder Marionetten gebaut, wo er nur an den richtigen Fäden zieht und automatisch machen wir das Richtige. Das merken wir ja, wir sind ja frei. Wir sind ja so frei, dass wir sogar die falsche Entscheidung treffen können. Und was sollen wir? So reif werden, dass unsere Entscheidungen verinnerlicht die richtigen, die guten Entscheidungen sind. Wir können ja das Gute wählen. Wir wissen ja aus dem, was wir in der Bibel lesen, welche Maßstäbe er uns vorgibt. Gott will aus uns keine Marionetten machen und wir sollen begreifen, wo er hin will. Wir sollen es verinnerlichen, wir sollen es üben. Keine Angst haben davor, Entscheidungen zu treffen. Aber immer wieder das Ziel im Auge behalten. Wo will ich hin? Wo soll mein Leben hingehen? Ist das, was ich jetzt entscheide, gut? Entscheide ich nur nach, ist es gerade profitabel? Ist es gerade gut für mich? Fühlt es sich gut an? Oder kann ich entscheiden nach Maßstäben, die höher liegen? Dann werde ich mündig, wenn ich letztendlich Gottes Augen, Gottes Sicht habe auf die Dinge, die ich zu entscheiden habe. Dazu gehört manchmal natürlich, wieso eigentlich manchmal, dazu gehört immer ein Austausch. Ich muss immer mit Gott im Gespräch bleiben. Ich muss nicht denken, Gott weiß ja sowieso schon alles, das klappt schon, der ist ja dabei. Ich muss mich aufmachen und disziplinieren, mit ihm laut zu reden. Ich muss auch in die Stille gehen können. Ich muss aushalten, dass es vielleicht jetzt keine direkte Antwort gibt. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich große Chancen, die falschen Entscheidungen zu treffen. Auf Gott warten können, horchen, was er mir mitteilt, was er mir sagt. Und dann gehorchen, nicht nur Ja sagen und dann nicht in den Weinberg gehen, sondern egal, ob du Ja oder Nein gesagt hast, bereue und gehe in den Weinberg und es ist der beste Weg. Ich bin überzeugt, dass Gott nicht alles, was wir tun, schon vorher weiß. Es ist nicht so, dass er ein Drehbuch geschrieben hat und ist ein Drehbuchregisseur und jetzt müssen wir letztendlich das tun, was er vorher schon gedacht hat. Aber ich bin überzeugt, dass Gott in all dem mit uns ist, in all dem hofft, in all dem letztendlich auch Schaden vermeidet, wo es ganz brenzlig wird. Paulus wurde gerettet. Wir werden auch gerettet. Aber selbst wenn er ahnt, dass wir an Stellen kommen, wo es schwierig wird, wo wir vielleicht scheuen oder wo wir stehen bleiben, wo wir uns nicht entscheiden, hat er das nicht so geplant. Trotzdem glaube ich, wenn wir nicht ganz dolle uns wehren, kommt er mit uns ans Ziel. Das setzt voraus, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben, in engem Kontakt. Das setzt voraus, dass wir Jesus als unseren besten Freund in alles mit einbeziehen, ihm alles offen erzählen. Und die Chance ist natürlich, wenn ich anderen das erzähle, was mir auf dem Herzen ist und ihre Meinungen höre und sie guten Kontakt zu Jesus haben, dass auch sie Eindrücke bekommen. Am Ende wird es dann ein Bild. Entscheiden muss ich selber. Aber das Bild hilft mir vielleicht, meine Entscheidung zu prüfen. Nehmen wir die ganzen Sachen, nehmen wir das und behalten das Ziel im Auge. Solange wir uns an Jesus halten, werden wir auch mit falschen Entscheidungen leben können. Wird uns die falsche Entscheidung nicht umbringen. Und was noch schöner ist, die Entscheidung für Jesus ist letztendlich die Entscheidung, die mein Leben erfüllt. Ich komme an den Punkt, dass ich die Angst verliere, zu verzichten, an Dingen vorbeigehen zu können, etwas zu verpassen, weil ich plötzlich Frieden bekomme und eben auch viel leichter an die richtigen Stellen komme, wo ich in meinem Leben hinkommen soll. Und dann bin ich hoffentlich der ob ja oder nein, den Willen des Vaters tut, in seinem Weinberg, sprich in seinem Reich zu leben und zu weben und zu sein. Amen.